Hätte ich ihr doch nicht dieses Spiel beigebracht. Schon beim ersten Mal wusste ich, das ist ein Fehler. Die ersten drei Male habe ich noch so getan, als würde ich verlieren, um ihr Mut zu machen. Seitdem nicht mehr. Das ist das Einzige, wo ich denke, hätte ich doch nicht bei meinen Kindern. Da habe ich ansonsten, die Entscheidung, Kinder zu bekommen, war die beste in meinem Leben. Das ist gar keine Frage. Aber das Problem ist nicht, dass sie gewinnt, sondern das Problem ist, dass sie dann die ganze Zeit darüber redet. Und immer hackt sie auf mir rum. Und mittlerweile hat sie auch verstanden, dass ich mir das, wie soll ich sagen, dass ich sie nicht einfach gewinnen lasse, sondern dass ich es wirklich nicht besser kann. Und sie ist erst 9. Das ist das Schlimme dabei. Und sie hat jetzt schon einen besseren Überblick, wie es so läuft im Leben. Und ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, dass sie sowieso mehr Verstand hat vom Leben, weil wenn es jemanden gibt in unserer Familie, der wirklich fromm ist, nicht so wie ich, dann meine Tochter. Also die hat es wirklich alles so verstanden. Wenn ich mal eine dogmatische Frage habe, dann frage ich meine Tochter. Es ist wirklich unglaublich. Und ihr kam auch der Gedanke, wie es wirklich war, ihr kam auch der Gedanke, so eine Kinderweisheit, kennt ihr das? Also dass Kinder so einen Satz sagen, der so wahr ist, wo du denkst, ey, ja. Und zwar hat sie darüber philosophiert, wie dieses Spiel wohl entstanden ist und was das wohl mit der Kriegführung zu tun hat, der damaligen Zeit, wo das so entstanden worden ist und so entstanden ist. Und dass man eben Türme nicht so gut bewegen kann am Anfang und dass Pferde schon auch mal um die Ecke laufen und sowas alles. Ihr müsst das Spiel gar nicht kennen, um ihren eigentlichen Gedanken zu verstehen. Und zwar hat sie gesagt, vielleicht ist das aber auch gar kein Symbol für den Krieg, sondern für das Leben. Weil man am Anfang so viele Möglichkeiten hat. Es gibt 16 Figuren pro Mannschaft und die haben natürlich im Grunde genommen alle Möglichkeiten, die man haben kann. Also so ungefähr alle Wege, die man gehen kann, die denkbar sind, können diese Figuren auch gehen. Es ist nur so, dass man im Laufe des Spiels eben Entscheidungen trifft und dann werden das viel, viel weniger. Und dann werden das immer weniger Optionen. Und egal, welche Strategie man sich zurechtgelegt hat, irgendwann merkt man, man kann das vielleicht nicht mehr. Und wenn man Pech hat, dann bleibt am Ende nur der König. Und der König, das wisst ihr vielleicht, der ist zwar die wichtigste Figur, der kann aber nur einen Schritt weit gehen. Und so ist es irgendwie auch, wenn wir Entscheidungen treffen. Theoretisch haben wir am Anfang alle Möglichkeiten, am Anfang des Lebens, aber es werden dann immer weniger. Und die Wege, die wir gehen können, was wir erreichen können, die werden dann auch irgendwann weniger. Und so kommt es, dass wir dann sagen, hätte ich doch, und zwar nicht nur die falsche Autobahn genommen oder die andere Autobahn genommen, sondern wir denken, was hätte alles aus meinem Leben werden können? Habe ich den richtigen Bildungsweg genommen? War das der richtige Partner? War das die richtige Partnerin? Komme ich eigentlich in meinem eigenen Leben vor? Habe ich das richtig gemacht mit Gott zum Beispiel? Ich habe ja gerade schon erzählt, ich wollte landeskirchlicher Pfarrer. Ich wollte nichts anderes werden als Pfarrer in der Landeskirche. Es gab keinen Plan B. Ich habe meine ganze Jugend nur Gemeindearbeit gemacht. Ich habe mein ganzes Theologiestudium über nur Gemeindearbeit gemacht. Ich habe eine Lobpreisband gehabt in den 90er Jahren, hier Albert Frey gerade. Da gab es das Wort Lobpreisband gar nicht. Ich habe das schon gemacht, ich habe das alles gemacht. Und dann am Ende sagen die, nö, geht nicht. Da ging es mir dann wie Jeremia, hätte ich bloß nicht dieses Ding mit Gott angefangen. Das kennen wir doch. Ne? Und während wir so nachdenken, wie es auch hätte anders werden können, wird das immer größer, das Ding. Also man denkt über die andere Alternative nach und das wird immer größer. Und hinterher denkt man sich, das nette Lächeln, was ich da mal bekommen habe, das wäre doch die bessere Frau fürs Leben gewesen. Oder der Typ, der mir den Tipp gegeben hat mit dem Job, das wäre viel besser gewesen. Wir sind in der Gegenwart und bereuen die Vergangenheit, weil wir glauben, dass die uns eine bessere Zukunft geben würde. Das heißt, wir lassen eigentlich, wenn wir da so bereuen, unsere Gegenwart von der Vergangenheit bestimmen. Und dann sind wir in diesem Hätte, Wenn und Könnte-Modus. Und der Konjunktiv, das ist ein ganz, ganz schlechter Berater. Glaube ich. Ich habe einen Artikel gelesen über falsche Entscheidungen und Reue in der Zeit. Da hat eine Frau geschrieben, da durfte man so hinschreiben als Leserin, als Leser, sie ist ein dumpfes Gefühl und der Drang nach einer Zeitmaschine. Hätte ich doch heißt immer, wir haben weniger Möglichkeiten und es müsste nochmal die Zeit zurückgedreht werden. Aber wir können das nicht. Deswegen ist es auch so ein typisches Thema für mich, wenn ich mich jetzt intensiv auf meinen 50. vorbereite. Weil die Null immer heißt, okay, du hast Entscheidungen getroffen. Und wenn man ehrlich ist, nicht alle waren richtig. Wir haben alle etwas zu bereuen. Da muss man jetzt kein großer Philosoph sein, um das zu erkennen. Die Frage ist nur, lähmt es unsere Gedanken? Lähmt es unseren Weg in die Zukunft? Lähmt es die nächsten Entscheidungen? Oder macht es uns stark dafür? Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und deswegen bin ich auch so ein großer Fan von der Petrus-Geschichte. Und zwar habe ich gesagt, lass uns mal aus der, wenn es nach mir geht, aus der Basisbibel lesen, weil ich bin ein ganz großer Fan der Basisbibel, weil die dazu verleitet, längere Passagen zu lesen. Und nicht nur so kleine Perikopen und nicht nur kleine Sätze und so. Und dann kann man mal gucken, was der Petrus, was ist das eigentlich für einer und was wird aus dem? Also ihr habt ja gerade die Geschichte gehört, der hat wirklich was zu bereuen, er hat es richtig versemmelt. Und man muss eben sehen, dass gerade jetzt, das ist aus dem Lukas-Evangelium, gerade im Lukas-Evangelium ist Petrus wirklich jetzt nicht irgendwer, sondern der ist dieser hier. Er ist immer der Erste, er ist der Erste, er ist der erste Jünger. Also bei Lukas ist es so, dass Jesus schon die Schwiegermutter von Petrus heilt, bevor Petrus überhaupt ein Jünger ist, so richtig. Also er hat das Wirken Jesu als Erster gesehen, ganz am Anfang, Lukas 4. Und dann ist er ist immer der Erste. Ich bin fest davon überzeugt, wenn man sich den vorstellt, der ist, wenn die sich getroffen haben, er ist der Erste, der den Raum vorbereitet hat. Er ist der Erste, der gesagt hat, Jesus, jetzt müssen wir aber, da hinten steht noch einer, der braucht auch noch deine Hilfe. Klassenprimus. Und der versemmelt es. Petrus ist so einer, wo alle die Augen verdrehen, weil er alles besser weiß, aber wo alle insgeheim erwarten, wenn es einer hinkriegt, dann er. Und das, was ich an ihm wirklich bemerkenswert finde, ist, wenn man die Geschichte weiterliest von Petrus, dann merkt man ja, dass er wiederkommt. Also bei Lukas ist es so, der ist dann jetzt ganz lange weg aus der Geschichte. Der taucht gar nicht weiter auf, der schämt sich so, es heißt ja, er weinte am Ende. Und das wird berichtet in einer Gesellschaft, ihr müsst euch vorstellen, in der Antike, ein Mann weint doch nicht. Und dann taucht er wieder auf, Lukas hat ja auch die Apostelgeschichte geschrieben, wisst ihr vielleicht auf, also man liest weiter, man liest weiter, man liest weiter und dann sind wir in einer ganz anderen Lebenswelt. Jesus ist bei den Jüngerinnen und Jüngern noch gar nicht wieder da, sondern die sitzen zusammen und sagen, okay, Judas hat es noch mehr versemmelt und der Posten von Judas ist frei und da muss ein neuer Apostel berufen werden. Und wer leitet das an? Petrus. Da ist er wieder, der Klassenprimus. Da ist er wieder zurück. Und was ich auch bemerkenswert finde, ist diese ganze Geschichte, die wir gerade gehört haben. Wer hat die eigentlich dem Lukas berichtet oder für Lukas aufgeschrieben? Petrus. In der Geschichte, in der wir gehört haben, gibt es niemand anderen, keinen anderen Christen, keine andere Christin, die das hört, als Lukas selber. Das heißt, der muss die Kraft gehabt haben in einer Gesellschaft, in der man nicht über sowas redet, in der Männer nicht weinen, muss er die Kraft gehabt haben zu erzählen, ey, ich habe es voll versemmelt. Und ich habe mich so geschämt, dass ich noch nicht mal zum Kreuz gegangen bin. So habe ich es versemmelt. Und jetzt ist ja die Frage, woher kommt das, dass er so krasse Fehlentscheidungen trifft und alles versemmelt und merkt, ich hab's echt nicht hingekriegt und dann ist er wieder da. Bei einer Tochter habe ich beigebracht, immer wenn der Pastor eine Frage stellt in der Kirche, lautet die Antwort, Jesus. Aber was passiert da eigentlich? Ihr wisst, dazwischen ist die Auferstehung und die Erscheinung des Auferstandenen. Und was bedeutet das aber für ihn jetzt? Es bedeutet, dass er etwas verstanden hat vom Spiel des Lebens.
Petrus. Nämlich, dass mit Gott unterwegs zu sein nicht einfach heißt, das Spiel wird zurückgedreht. Also es gibt noch mal ein paar neue Figuren. Das heißt auch nicht, dass sich die Regeln ändern und der König mit einmal hier total weit laufen kann, sondern das heißt, dass sich das Spielfeld ändert. Dass wir die Entscheidung bereuen, dass wir sagen, hätte ich doch. Dass wir unsere Gegenwart bestimmen lassen von der Vergangenheit, das kommt daher, weil wir sterben müssen. Sonst hätten wir das Problem nicht. Und deswegen sagt man ja auch, dass diese Abschiede, die wir haben im Leben, kleine Tode sind, weil sie Folgen des großen Todes sind. Und was Petrus verstanden hat, ist, dass das Spielfeld nicht das Leben ist, sondern die Ewigkeit. Das ist das, was passiert bei Petrus. Das ist das Erste, was passiert. Es gibt noch ein Zweites, da komme ich gleich noch drauf. Die letzten Male sind in Wahrheit Anfänge. Auch wenn sie aussehen wie letzte Male. Das ist das, was er verstanden hat. Und plötzlich ändert sich das, was das Leben bestimmt. Es ist nicht die Vergangenheit, die das Leben bestimmt aktuell, sondern die Zukunft. Weil es immer Zukunft gibt. Das ist der große Unterschied. Gott steigt den Konjunktiv. Wir sagen nicht mehr hätte, wenn und könnte, sondern wir sagen nicht, was hätte aus dem Leben werden können, sondern wie soll mein Leben noch sein? Bis zum letzten Abzug und darüber hinaus. Wie soll es noch werden? Wir kriegen ja eh keine Antwort auf die Frage, was hätte, wenn und könnte sein. Und wenn man keine Antwort kriegt auf eine Frage, dann stellt man meistens die falsche Frage. Das ist das, was Petrus verstanden hat. Und deswegen verändern sich die letzten Male. Die letzten Male sind nicht einfach nur eine Erinnerung, sondern sie sind Startpunkte für das neue Leben, das wir gehen können. Das ist das eine, was Petrus meiner Meinung nach verstanden hat. Das andere ist, er hat so ein ähnliches Moment gehabt wie ich mit meiner Tochter, nämlich dass ein Satz gesprochen wird, der einen total trifft, weil er so passend ist zum Leben und weil er so wahr ist. Und zwar geht dieser Geschichte, die wir gehört haben, ja voraus, dass Jesus sagen wird, du wirst mich verraten. Bevor der Hahn dreimal kräht, hast du mich dreimal verraten. Aber Jesus sagt in diesem Gespräch auch, du wirst diesen Fehler machen, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube niemals aufhört. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube niemals aufhört. Und wenn du dann wieder zu mir zurückgekehrt bist, sollst du deine Schwestern und Brüder stärken. Und so wird aus dem verlorenen Klassenprimus, aus dem designierten Nachfolger, der alles versemmelt hat, aus dem Ersatzmann, der die kleine Gemeinde führen soll nach der Auferstehung und der alles versemmelt hat, derjenige, der es in die Hand nimmt und der dafür sorgt, dass es weitergeht mit der Gemeinde und dass es nicht das Ende ist und dass aus den falschen Entscheidungen Gutes wachsen kann. Daran sieht man, dass Gott unsere falschen Entscheidungen sieht, aber er bleibt nicht daran hängen. Und deswegen glaube ich, dass wir auch nicht an unseren falschen Entscheidungen hängen sollten. Und dass wir damit offen umgehen müssen und dass wir uns gegenseitig stärken müssen. In dieser Geschichte ist nämlich noch was Besonderes. Warum passiert Petrus das eigentlich? Weil er alleine ist. Es passiert ihm, weil er alleine ist. Die Jüngerinnen und Jünger sind immer zu zweit unterwegs, immer, außer in der Geschichte. Und deswegen glaube ich, dass wir miteinander unterwegs bleiben müssen, auch wenn jemand einen Fehler macht. Ich weiß nicht, was ihr so bereut in eurem Leben. Ich weiß nicht, mit wem ihr so unterwegs seid. Ich weiß nicht, was ihr euch noch so vorgenommen habt für die nächste Zeit. Aber wenn es eine falsche Entscheidung ist, dann sieht Gott das gnädig an und gibt uns Menschen mit auf den Weg, die mit uns unterwegs sind. Danke, dass ihr mit mir unterwegs seid heute Morgen.